Deutschlandfunk, der Tag.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's.
CDU und CSU machen den Sack zu.
Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Der CSU-Chef Markus Söder gibt grünes Licht. Friedrich Merz kann Kanzlerkandidat werden.
Wir beide nehmen mit dem heutigen Tag unsere Führungsverantwortung wahr. Die Union ist in Teilen unseres Landes die letzte verbliebene große Volkspartei der demokratischen Mitte.
Große Worte, grundsätzliche Worte von dem Mann, der jetzt Kanzler werden will. Was bedeutet diese Entscheidung? Und gibt es da vielleicht auch einen Verlierer? Wir hören gleich, wie Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio das alles heute erlebt hat. Außerdem hatten wir heute Morgen ein bemerkenswertes Interview in unserem Frühprogramm mit dem russischen Botschafter Sergei Netschajew.
Ich sage nicht, dass Deutschland ein Kriegsgegner ist, aber Deutschland steht klar auf der Seite der Ukraine.
Der russische Botschafter in Berlin, Moritz Küpper, hat dieses Gespräch geführt und er hat mir erzählt, wie es zustande gekommen ist. Und die neue EU-Kommission steht. Peter Kapern in Brüssel sagt uns mehr. Alles an diesem Dienstag, dem 17. September 2024. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Das war ein Termin heute Mittag in Berlin, der ja irgendwann kommen musste. Markus Söder und Friedrich Merz haben da gemeinsam bekannt gegeben, dass die Kandidatenfrage in der Union geklärt ist. Friedrich Merz soll es werden. Markus Söder macht einen Rückzieher. Katharina Hamberger hat das für uns beobachtet. Hallo Katharina.
Hallo Tobias.
Katharina, welchen Eindruck hattest du da heute von den beiden Parteichefs?
Also das war ja heute in der Bayerischen Landesvertretung. Einladung kam heute Morgen, dass es dieses Pressestatement, muss man sagen, geben wird. Fragen waren nicht zugelassen. Und die Bayerische Landesvertretung ist ja quasi Heimat der CSU. Also das war schon mal so ein Zeichen in Richtung, man geht hier einen Schritt auf Markus Söder zu. Ja, gibt ihm das quasi auf seinem Territorium, dass man jetzt Merz zum Kanzlerkandidaten kürt. Und die beiden sind dann reingekommen um 12, haben sich da auf so eine kleine Bühne gestellt mit dahinter so einer blauen Wand. Und da stand dann CDU, CSU, waren da irgendwie noch dran gepinnt, so ein weißes Banner, also um die Gemeinsamkeit zu betonen. Und ich hatte so das Gefühl, dass ein Markus Söder wirkte recht zufrieden und ein Friedrich Merz war so gefühlt 3 Zentimeter gewachsen. Also der war, glaube ich, ganz happy, dass das jetzt über die Bühne gegangen ist. Also die waren erstmal an sich gut gelaunt.
Okay. Und als sie das dann alles erklärt haben, Merz wird es und Söder räumt sozusagen das Feld. Hat Markus Söder erklärt, warum er sich so entschieden hat oder warum die beiden so entschieden haben?
Das hat mehrere Ebenen. Also zum einen hat er gesagt, dass man sich bewusst sei über die Verantwortung für die Union, für die Demokratie und dass die Union, so sagt er, ein Stabilitätsanker sei für die Demokratie und dass deutet natürlich auch darauf hin, dass man sagt, wenn wir uns jetzt wieder streiten und zerlegen, so wie wir das 2021 gemacht haben in dem Rennen um die Kanzlerkandidatur zwischen Laschet und Söder, dass das der Union schadet, aber möglicherweise eben auch der Demokratie schaden könnte, dem Land schaden könnte, wenn sich eine so große Volkspartei wie die CDU, CSU komplett zerlegen und zerstreiten. Er hat dann aber auch gesagt, dass er Merz eben sieht als CDU-Vorsitzender, der das Erstzugriffsrecht einfach nur mal hat auf diesen Posten, hat gleichzeitig aber auch betont, beide Parteivorsitzende seien natürlich geeignet für die Kanzlerkandidatur, aber hören wir uns das mal an.
Historisch gesehen ist es aber so, dass die CDU als größere Schwester auch klar das erste Zugriffsrecht hat. Auch das ist ein natürliches Recht. Friedrich Merz als Parteivorsitzender nimmt von diesem Anrecht Gebrauch. Die CSU akzeptiert es, ich akzeptiere das. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern, ich sage das ausdrücklich, hat meine volle Rückendeckung. Und zwar, das ist wichtig, mit einer sehr hohen persönlichen Wertschätzung verbunden.
Also, Friedrich Merz hat zwar gesagt, er möchte das machen, hat von dem Recht Gebrauch gemacht, aber Markus Söder ist der, der Friedrich Merz kürt. Und ein dritter Punkt, den Söder ins Feld geführt hat für diese Entscheidung, ist, dass man sich eben sehr nahe ist, was Inhalte betrifft. Er hat da exemplarisch die Migrationspolitik genannt, hat gesagt, da können wir eben viel erreichen als gemeinsame Union.
Katharina, das ist ja schon interessant. Markus Söder hat er gerade in dem O-Ton auch gesagt, der Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat jetzt seine Söders volle Rückendeckung. Nimmst du ihm das ab?
Das ist noch die große Frage, die jetzt da drüber schwebt über diese Entscheidung. Man hat mehrfach gehört, heute 2021 darf sich nicht wiederholen. Also eben diese Auseinandersetzung, die es damals gab zwischen Armin Laschet und zwischen Markus Söder. Aber ob das tatsächlich so eingehalten wird? Markus Söder hat nochmal gesagt, er hat es versprochen und das wird so durchgehalten. Ich bin mir da noch nicht so sicher und ich glaube auch in CDU und CSU ist man sich da noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich etwas ist, was Markus Söder so durchhalten kann über das ganze kommende Jahr. Es sind noch 12 Monate, die man da eben überbrücken muss. Die Frage ist aber auch, hat ihm Merz möglicherweise eben dann doch etwas angeboten für diese Kanzlerkandidatur? Also sei es irgendwas Inhaltliches, sei es etwas, was Koalitionen betrifft. Das werden wir vielleicht in den nächsten Wochen sehen. Das wird sich aber auch vielleicht erst dann zeigen, wenn es um Koalitionsfragen tatsächlich dann geht, wie sich die CSU dann da einbringt.
Diesen Termin heute, diese Kür von Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten, den hatte, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, niemand bis heute Morgen auf dem Schirm. Welche Rolle hat da gespielt gestern die Entscheidung und die Bekanntgabe von Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, dass er, Hendrik Wüst, nicht Kanzlerkandidat werden möchte und gleichzeitig, dass er Friedrich Merz unterstützt?
Das ist auch so eine Frage, die noch nicht ganz abschließend geklärt ist. Das war interessant heute bei diesem Pressestatement, war eine Stunde vorher Einlass und dann war das eines der Hauptthemen unter Journalisten, Journalistinnen, über die wir so geredet haben, wie lief das eigentlich ab, welcher Termin war jetzt vor welchem festgesetzt? Und was sich dann so ein bisschen rausstellte, ist, dass es zumindest einen Termin offenbar gab zwischen Markus Söder und Friedrich Merz, der für heute angesetzt war. Was noch nicht so ganz klar war, ist, ob sie dann auch mit einer Entscheidung, die sie heute möglicherweise treffen wollten, dann auch rausgehen wollten, ganz ursprünglich, oder ob man das tatsächlich erst heute Morgen entschieden hat, nachdem Hendrik Wüst eben gestern rausgegangen ist und ganz deutlich gesagt hat, er unterstützt Friedrich Merz und das auch so ein bisschen damit quasi in die Hand genommen hat, versucht hat, das Narrativ so ein bisschen für sich zu gewinnen. Also kann gut sein, dass man eben gesagt hat, man trifft sich heute, man fällt ja heute eine Entscheidung, geht aber damit eigentlich noch nicht raus, sondern geht dann erst raus, wenn das tatsächlich in die Gremien hineingeht. Das hat ja auch Friedrich Merz mehrfach betont, der da heute relativ, ich würde sagen, ein bisschen defensiv aufgetreten ist, wenn auch glücklich mit der Beantwortung der Frage, dass man das eben den Vorständen der Parteien nochmal überlässt und ob man das eigentlich nicht dann auch machen wollte nach der Landtagswahl, so wie es ursprünglich mal vorgesehen war. Aber man muss sagen, Hendrik Wüst hat gestern mit seinem Auftritt schon den Druck im Kessel nochmal erhöht und er hat auch relativ deutlich gemacht, hallo, ich bin übrigens auch noch da und ich stehe auch in Zukunft weiter zur Verfügung. Das war ja die ganz deutliche Botschaft gestern von diesem Statement. Man hat das auch bei Markus Söder so ein bisschen gemerkt, dass ihm das nicht so ganz gepasst hat. Also er hat einmal betont, dass der Termin heute nicht spontan gewesen wäre. Man hätte den länger vorbereitet, man hätte schon länger miteinander gesprochen und hat dann nochmal die Botschaft geschickt, es gibt viele Ministerpräsidenten, aber nur 2 Parteivorsitzende der Union. Friedrich Merz hat es etwas entspannter genommen, hat gesagt, ja, er dankt seinem Landesverband, dass er hinter ihm steht.
Und wie sieht Friedrich Merz denn jetzt diese für ihn ja neue Rolle als Kanzlerkandidat? Hat sich da irgendetwas rausgeschält bei diesem Statement, wie er diese Rolle definiert?
Das finde ich noch gar nicht so einfach zu definieren. Ich würde sagen, er sieht sich schon als einer, der fähig ist, Scholz zu schlagen in einem Wahlkampf. Also das haben wir mehrfach gehört, dass das Ziel ist, die Ampel jetzt eben abzulösen. Auch einer der, das glaube ich, ist auch die Begründung dafür, dass er mehrfach die Gremien der Partei erwähnt hat, der nicht als Einzelkämpfer dastehen möchte, sondern schon einer, der die Partei im Ganzen mitnehmen möchte. Er hat auch noch mal zurückgeblickt auf das Grundsatzprogramm, dass die Partei sich dahinter jetzt vereint hat, dass man sie neu ausgerichtet hat im Kurs, dass man da eben bestimmte Dinge ganz neu, na, zumindest bestimmte Dinge nochmal korrigiert hat, dass das immer mit unterschiedlichen Auffassungen einhergegangen ist, aber dass man eben doch eine gemeinsame Position jetzt vertritt als CDU, also einer, der schon sich sieht als jemand, der eine starke Partei hinter sich hat und die eben auch braucht. Denn es ist ja etwas, was ihm auch immer wieder vorgeworfen worden ist, dass er eben ein Einzelkämpfer sei, dem Eindruck hat er eben versucht, entgegenzuwirken. Auch jemand, der schon auch Einfluss hat auf die Ampelregierung. Also er hat auch nochmal gesagt, man hätte als Opposition auch was erreicht, gerade in der Asylpolitik. Man bleibe bei der Position jetzt aber der Zurückweisungen, also dass man dahingehend die Ampel schon auch nochmal treiben will. Weiteres muss man sich jetzt nochmal anschauen, wie er sich so aufstellen will. Ich würde sagen, schon als jemand, der sich staatsmännisch gibt, der versucht auch das Land irgendwie zu einen. Er hat ja noch so ein paar Defizite, was Wähler und Wählerinnen betrifft. Gerade die Jungen sind jetzt nicht diejenigen, die er besonders das anspricht, auch bei Frauen, gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben.
Gut, und wenn jetzt dieses Rennen, diese K-Frage in der Union geklärt ist, was bedeutet das für die aktuelle deutsche Politik?
Dass wir uns jetzt ein Stück weiter in Richtung Wahlkampf bewegen, würde ich sagen. Also, wir haben eben Friedrich Merz gehört, der sagt, die Asylpolitik, da wird man jetzt die Ampel weiter treiben. Das wird als Kanzlerkandidat jetzt noch mehr machen. Er hat noch mal betont, dass er eigentlich über dieses Thema keinen Wahlkampf führen möchte, sondern dass er das über die Wirtschaftspolitik tun wird. Also da werden wir in der kommenden Zeit wahrscheinlich auch erleben, dass sich da eine Union entsprechend aufstellt. Und das wird möglicherweise auch Auswirkungen haben dann auf die Koalition. Denn eine FDP wird vielleicht darauf reagieren, die Grünen werden vielleicht darauf reagieren, auch die SPD wird darauf reagieren. Wir haben heute auch schon erlebt, dass die SPD direkt eine Mitteilung rausgeschickt hat, dass Friedrich Merz jetzt Kanzlerkandidat ist und dass man damit jetzt eben auch gerechnet hat, dass er eben aus SPD-Sicht der Falsche sei. Und auch Olaf Scholz hat sich schon dazu geäußert. Hören wir uns das nochmal an. Der war nämlich in Kasachstan und dort wurde er am Rande danach gefragt.
Ansonsten ist es so, dass ich ja schon seit langer Zeit gesagt habe, es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Also ist klar, die SPD stellt sich schon seit längerem darauf ein, dass man jetzt einen Wahlkampf gegen Friedrich Merz führen wird und dass man vielleicht auch darauf setzt, dass Merz den ein oder anderen Fehler macht, so wie es Laschet im Wahlkampf 2021 gemacht hat. Ist die Frage, ob sich die SPD darauf dann eben verlassen kann und wie es bei der überhaupt noch weitergeht nach der Landtagswahl am Wochenende.
Also, K-Frage geklärt. Markus Söder und Friedrich Merz einigen sich. Friedrich Merz macht's. Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für die Analyse.
Gerne.
The key message is that wherever we come from.
Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute Mittag in Straßburg.
Whatever our job title, we must all work together. We will have open debates. We are all independent in thought and action. The only guiding star is the European interest.
Sie hat ja das Personal für ihre zweite EU-Kommission vorgestellt und sie will, dass dieses komplette Team unabhängig ist, dass es vertrauensvoll zusammenarbeitet. Wir haben es gerade gehört, die einzige Leitlinie soll das europäische Interesse sein. Ursula von der Leyen war ja nach den Europawahlen im Juni für eine zweite Amtszeit bestätigt worden, jetzt also ihre neue Mannschaft. Peter Kapern, unser Europakorrespondent, hat sich das angeschaut. Hallo Peter.
Hallo Tobias.
Peter, sag uns das erstmal. Was sind die interessantesten und die wichtigsten Namen und Portfolios in dieser neuen Kommission?
Also ich finde ganz interessant einige Neulinge in der Kommission. Politikerinnen und Politiker, die von ihren Regierungen hierher entsandt worden sind und dann gleich sehr interessante, teilweise auch sehr überraschende Dossiers zugewiesen bekommen haben von Ursula von der Leyen. Nenn einfach mal ein paar. Da ist zum Beispiel die spanische Umweltministerin Teresa Ribera. Die ist nach Brüssel gekommen und wird jetzt direkt geschäftsführende Vizepräsidentin der EU-Kommission mit einem Riesendossier. Sie ist einerseits zuständig für alles, was mit dem sauberen, gerechten und wettbewerbsorientierten Übergang in neue Zeiten, also Green Deal, Digital Transition und dergleichen mehr zu tun hat. Und sie ist gleichzeitig Wettbewerbskommissarin. Also mehr Macht in einer EU-Kommission kann man kaum versammeln, außer vielleicht, man blickt auf einen weiteren Neuling, Stéphane Séjourné, gestern erst von der französischen Regierung benannt worden. Bislang, in den letzten Monaten, war er Außenminister Frankreichs, davor war er Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament. Ein Mann, den man attestiert, allerengste Nähe zu Emmanuel Macron zu pflegen. Und der ist nun für den überwölbenden Bereich des Wohlstands der Industriestrategie des Binnenmarkts, der kleinen und mittleren Unternehmen und dergleichen mehr zuständig. Auch das ein ganz zentraler Bereich in der EU-Politik. Und wenn ich vielleicht noch zwei Namen nennen soll mit überraschenden Dossiers, da sind zwei bisherige Finanzminister entsandt worden nach Brüssel. Der eine ist Magnus Brunner, der österreichische Finanzminister, und der andere ist der irische Ex-Finanzminister Michael McGrath. Und beide würde man ja eher mal vermuten in einem ja, finanzpolitischen Bereich, steuerpolitischen Bereich, aber nix da. Brunner wird zuständig für die Migration und sein Kollege Michael McGrath, der wird zuständig für die Rule of Law, also die Rechtsstaatlichkeit und die Bewahrung der Demokratie. Er wird außerdem zuständig für den Verbraucherschutz und die Justizpolitik. Also die beiden müssen sich wirklich einarbeiten in völlig neue Tätigkeitsbereiche.
Okay, Peter, ich habe hier schon mal ein bisschen mitgeschrieben. Vier Namen, die wir uns merken können für die nächsten Monate und Jahre. Ribera, Séjourné, Brunner und McGrath. Kann man sagen, nach welchen Kriterien Ursula von der Leyen diese Kommission jetzt so zusammengesetzt hat?
Naja, sie hat es sich da ganz einfach gemacht und hat gesagt, ich habe die Kommission zusammengesetzt nach meinen politischen Leitlinien, die ich vor einiger Zeit aufgestellt habe. Also die politische Ausrichtung der Kommission von der Leyen 2 wird sich ändern, wird sich deutlich verschieben hin zur Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, ohne dabei den Kampf gegen den Klimawandel, ohne dabei die digitale Transition, den digitalen Übergang, den digitalen Wandel zu vernachlässigen. Also die großen Umformungsprozesse, die in unseren Gesellschaften ablaufen und das bei Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, das ist sozusagen das, was von der Leyen schlicht und ergreifend mal gesagt hat als Kriterium für die Aufstellung der Kommission. Aber wenn man jetzt mal ins Strukturelle dieser Kommission geht, dann fällt einem auf, dass sie sehr viele Überlappungen in den Geschäftsbereichen unterschiedlicher Kommissare konstruiert hat, dadurch, dass sehr viele beispielsweise für Bereiche des Themas Wettbewerbsfähigkeit zuständig sind. Sehr viele sind für Bereiche des Themas Klimaschutz zuständig und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt mal sich hinsetzt und versucht, eine Art Organigramm zu zeichnen, wer ist eigentlich für was zuständig, wer berichtet an wen, wer hat den Hut auf in welchem Bereich, also selbst gewiefteste Brüssel-Beobachter schaffen das bis Mitternacht nicht mehr, diese Zeichnung aufs Papier zu bringen. So komplex ist dieses Kommissionsgebilde geworden.
Könnte das zu Streit führen, wenn Leute nicht wissen, für wen oder wer für was eigentlich zuständig ist?
Ja, Tobias, ich frage mich was ganz anderes. Soll das vielleicht zu Streit führen? Mhm. Denn wenn es zu Streit führt, dann braucht das einen Schiedsrichter. Divide et impera, so heißt die alte Regel. Und möglicherweise ist es das, was Ursula von der Leyen vorschwebt, denn dann setzt sie auf dem Stuhl in Reichweite des stärksten Hebels. Sie hat dann wirklich die Kontrolle über die gesamte Kommission und ihre Geschäftsführung. Möglicherweise ist das Ziel Ursula von der Leyen bei der Aufstellung dieser Mannschaft gewesen.
Gibt es denn darüber hinaus auch noch andere Streitpunkte und wurden die möglicherweise ausgeräumt? Ich erinnere da zum Beispiel an die ganze Debatte rund um Gendergerechtigkeit in der neuen EU-Kommission.
Naja, diese Streitigkeit musste ja mit dem heutigen Tag enden, weil jetzt hat Ursula von der Leyen die Kommission vorgestellt, jetzt liegt das Kind im Brunnen, jetzt kann man nichts mehr ändern an der Gender Balance dieser Kommission. Aber sie hat heute in der Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht, was sie in diesem Bereich doch noch erreicht hat, obwohl sie die Gender Balance, also den Gleichstand zwischen Frauen und Männern in ihrer Kommission nicht erreicht hat. 40% der Kommissare sind Frauen, 60% sind Männer. Das sieht nicht gut aus, ist auch schlechter als in der letzten Kommission. Allerdings sind ihr zum größten Teil die Hände gebunden. Sie muss ja mit den Kommissarsanwärtern leben, die ihnen von den Hauptstädten vorgeschlagen werden. Und obwohl sie ja manchen Regierungen da nochmal den Arm auf den Rücken gedreht hat und sie gedrängt hat, die Personalvorschläge nochmal zu ändern, Ganz die Balance konnte sie nicht herstellen. Allerdings, nach den ersten Vorschlägen, die sie erreicht hatten, nach ihrer Wahl im Europaparlament, da hätte der Männeranteil bei 78% gelegen. Jetzt liegt er bei 60%. Das ist ein Fortschritt, den sie sich zugute schreibt. Aber sie hat heute auch gesagt, auf dem Gebiet müssen wir einfach noch weiter arbeiten. Die Mitgliedstaaten sind offenbar noch nicht so weit, dass sie das für wirklich ein wichtiges Kriterium halten.
Und wie sehen denn dann heute in Straßburg und in Brüssel die Reaktionen aus auf diese neue Kommission? Was für Reaktionen gibt es da aus den verschiedenen politischen Fraktionen?
Nee, man kann sich leicht vorstellen, dass die Christdemokraten extrem zufrieden sind mit dieser Kommission. Sie stellen 14 von 27 Kommissaren inklusive Außenbeauftragte Kaja Kallas und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. 14 von 27, absolute Mehrheit Christdemokraten. Zufrieden sind auch Sozialdemokraten, Liberale, weil sie sagen, ja, unsere Personen in der Kommission, die haben wirklich wichtige Dossiers und Aufgaben zugewiesen bekommen. Besonders stolz dürften auch sein die EKR. Das ist die rechtsnationalistische Fraktion, der beispielsweise die Partei von Giorgia Meloni, die Fratelli d'Italia, angehört. Meloni hat sich ja im Rat, als es um von der Leyen ging, enthalten, hat nicht für von der Leyen gestimmt. Ihre Abgeordneten im Europaparlament haben auch gegen von der Leyen gestimmt. Trotzdem hat Ursula von der Leyen Raffaele Fitto, einen Fratelli-Politiker, den jetzigen Europaminister Italiens, zu einem geschäftsführenden Vizepräsidenten in der EU-Kommission gemacht und das gleich mit einem extrem wichtigen Dossier. Er ist nämlich zuständig für die Kohäsionsfonds und die Regionalfonds. Das sind mit die größten Geldtöpfe, über die die Europäische Union verfügt. Also da kann die EKR zufrieden sein. Das Kalkül Ursula von der Leyen ist klar. Sie hat zwar eine starke Mehrheit von den Parteien der Mitte, die sie gewählt haben im Europaparlament, aber ob diese Mehrheit tatsächlich über 5 Jahre trägt oder es nicht doch Themenfelder gibt, wo sie eine breitere Mehrheit braucht, um ihre Politik durchzusetzen. Kann man nicht absehen und deswegen hat sie jetzt vorgebaut und ist sehr, sehr honorig mit der EKR umgesprungen. Was übrigens zur Kritik bei vielen Politikern auf der linken Seite des Parlaments führt. Mhm. Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und die Linksfraktion im Europaparlament, die schäumen vor Wut. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass sie daran die Bestätigung der Kommission platzen lassen würden. Aber wie sich das entwickelt, das müssen die Anhörungen zeigen.
Peter, da bist du bei einem wichtigen Punkt. Alle diese Kommissionsanwärter müssen jetzt durch die Anhörungen im Europaparlament. Wer wird es denn da besonders schwer haben?
Naja, also einerseits inhaltlich werden es natürlich die schwer haben, die sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen tief in ihre neuen, völlig neuen Dossiers einarbeiten müssen. Ich erinnere nochmal an den Namen Magnus Brunner, österreichischer Finanzminister, der jetzt für die europäische Migrationspolitik zuständig sein wird. Kein anderes Dossier ist so umstritten wie Migrationspolitik derzeit. Der wird sich jetzt zusammensetzen mit den gesamten Experten seiner Generaldirektion in der EU-Kommission und wird sich dieses Politikthema reinbimsen lassen. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Tag und Nacht sitzen die da jetzt und bimsen das dem neuen Kommissar ein. Und da muss man sehen, ob er dann den fachlichen Fragen standhalten kann. Also insofern gibt es da Schwierigkeiten, die erklärlich sind, aber auch überwindbar.
Ursula von der Leyen stellt also in Straßburg ihre neue Kommission vor, ihre zweite. Peter Kapern hat uns das genauer erklärt. Peter, danke dir.
Okay, Tobias.
Seit 2,5 Jahren führt Russland in der Ukraine einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ranghohe russische Vertreter haben in dieser Zeit nur sehr selten Interviews in westlichen Medien gegeben. Mein Kollege Moritz Küpper hatte gestern in Berlin Gelegenheit, mit dem russischen Botschafter zu sprechen, und zwar in der russischen Botschaft. Wir hören gleich mehr von Moritz selbst zu diesem Gespräch. Erstmal hier ein kurzer Auszug von Botschafter Sergei Nechayev zur Frage, wie überrascht er war, als Olaf Scholz sich vor einigen Tagen für Friedensgespräche ausgesprochen hat.
Wir nehmen die Worte des Bundeskanzlers gerne zur Kenntnis. Das bedeutet vielleicht, dass im Westen die ein Verständnis sich durchsetzt, dass es einen Friedensplan braucht. Es gab auch früher einige Versuche der Vertreter der Europäischen Union, des ungarischen Ministerpräsidenten und des Vorsitzenden der EU, verschiedene Friedensinitiative zu entwickeln. Aber die wurden, so viel ich weiß, nicht besonders gerne begrüßt in der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob diese Initiative jetzt ebenfalls begrüßt wird oder nicht. Auf alle Fälle haben wir den Friedensplan, den Wortlaut des Friedensplans, noch nicht gesehen.
Der russische Botschafter in Deutschland heute bei uns im Interview, und zwar in den Informationen am Morgen. Das komplette Interview ist zu hören in der DLF-App, also da, wo man auch diesen Podcast hier runterladen kann. Und weil es so ein außergewöhnliches Interview war, habe ich Moritz Küpper gleich nach der Sendung noch schnell hier bei mir ins Studio geholt und ihn gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
Naja, du weißt ja, wie das ist. Wenn wir Frühsendungen vorbereiten, dann überlegt man immer mal über Themen und auch über Personen. Und vergangene Woche war das so, dass ich noch die Äußerung des Bundeskanzlers im Ohr hatte, Olaf Scholz, der hatte im ZDF-Sommerinterview davon gesprochen, dass es vielleicht jetzt doch der Zeitpunkt wäre, in wie gearteten Formen auch immer in Verhandlungen in diesen Konflikt, in diesen Krieg, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einzugreifen. Und dann hatte ich den Reflex, dass ich gedacht habe, ja, das ist doch interessant. Dann warum schreibst du nicht einfach mal der russischen Botschaft und fragst, wie die Russen dazu stehen? Und das ist ja für uns, also natürlich können wir versuchen, ein Interview mit Wladimir Putin zu bekommen, aber das ist ziemlich unrealistisch. Und da wir eh wenig russische Stimmen direkt im Interview hatten, also wir kriegen natürlich aus Russland die Propaganda, die ich kenne, aber dann habe ich dort eine Anfrage hingeschickt und tags drauf riefen die an und sagten, ja, sie können ein Interview machen mit dem Botschafter zu diesem Thema. Einzige Bedingung wäre, es müsse eben vor Ort sein, in der Botschaft und nicht wie sonst bei uns morgens live telefonisch.
Und dann bist du gestern nach Berlin gefahren?
Dann bin ich gestern Morgen nach Berlin geflogen, hatte dann um 11 Uhr dort einen Termin. Ich habe noch einen Kollegen mitgenommen aus dem Hauptstadtstudio, der sich um die Technik gekümmert hat. Und ja, dann sind wir beide aufgebrochen dort zur Botschaft. Und das war natürlich schon eine bisweilen surreale Situation, weil man überhaupt nicht weiß, was einen da erwartet.
Kannst du das erzählen? Wie bist du da reingekommen? Da sind ja ziemlich harte Kontrollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das ist ja da unter den Linden, vielleicht das Gebäude nahe dem Brandenburger Tor, prachtvolles Gebäude, aber der Bürgersteig und die S-Bahn-Station davor, das ist alles abgesperrt. Und da stehen dann deutsche Polizisten und wir sind dann zu diesem Zaun gegangen, also der sozusagen den Bürgersteig absperrt, standen dann noch auf der Straße und haben gesagt, Entschuldigung, wo kommen wir denn hier durch? Wir müssten da zur Botschaft. Und dann sagte der Polizist, also hier kommt keiner durch, Sie müssten da um die Ecke, das konsularische Abteilung ist da um die Ecke. Und dann meinten wir, nein, wir würden gern zur Botschaft, wir haben einen Termin beim Botschafter. Beim Botschafter? Also das war für diesen Polizisten scheinbar auch Neuland. Und dann meinte er, wirklich? Ja, dann kommen Sie mal hier durch, dann probieren Sie mal. Und hat dann da zu dem Weg, also zu dem Tor gezeigt und wir haben dann da geklingelt. Dann dauerte es einige Zeit, dann meldete sich jemand und dann dauerte es wieder ein paar Minuten. Dann kam eine junge Frau und ein Sicherheitsbeamter, die haben uns dann durch das erste Tor gelassen. Dort wurde man dann kontrolliert, also Presseausweis, Personalausweis. Und dann wurde man abgetastet und abgescannt. Und dann sind wir aufs Botschaftsgelände und in die Botschaft.
Und dann hast du den Botschafter da getroffen, in seinem Büro?
Naja, der erste Eindruck war, also man geht da wirklich, oder wir sind durch diesen Haupteingang gegangen. Das war recht surreal, weil es riesengroßer Empfangsbereich, alles leer, alles dunkel. Und man ging dann so in Z-Form eine Treppe hoch aus schwarzem Marmor. Das ist wohl, wurde mir dann erzählt, der schwarze Marmor, mit dem Adolf Hitler dann nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg in Moskau eine große Statue bauen wollen. So besagt es die Legende und die Botschaft wurde ja damals auch zerstört im Krieg und da hat man dieses Material benutzt, um eben diese russische Botschaft wieder aufzubauen. Und auch in der ersten Etage war da alles dunkel, alles leer, aber sehr groß und dann sind wir rechts abgebogen in den sogenannten Botschaftersalon, wo uns dann der Pressesprecher und noch eine weitere Kraft erwartet haben, so dunkel braune Ledersofa, Ledergarnitur, Sessel und das ist wohl der Raum, man kann das im Internet auch auf verschiedenen Filmen sehen, das wurde uns dann auch erzählt, wo Angela Merkel beispielsweise Wladimir Putin kennengelernt hat und wo der Botschafter all seine Termine letztendlich auch abhält und da haben wir uns dann die Mikrofone aufgebaut, uns wurde gesagt, der Botschafter sitzt immer in dem Sessel vor Kopf, dann haben wir das so aufgebaut. als der Botschafter dann kam, sagte er, ja, nee, da sitze ich nicht. Und dann meinte sie, auch, jetzt haben wir es so aufgebaut. Ich dachte, ja, okay, dann setze ich mich doch dahin. Also das war so ein bisschen die Atmosphäre.
Okay, wie lange habt ihr dann gesprochen, der Botschafter und du?
Wir haben am Ende mehr als 20 Minuten gesprochen, aufgenommen. Und die haben wir auch online gestellt. Also im linearen Radioprogramm lief eine kürzere Version, 15 Minuten. Aber online bei uns ist das komplette Interview nachhörbar.
Und was ist dein, ich will das Interview jetzt gar nicht nacherzählen, man kann sich das anhören. Du hast es gesagt, bei uns in der DLF-App. Mit was für einem Gefühl bist du aus diesem Interview rausgegangen oder was ist dein Eindruck von diesem Gespräch?
Mein Eindruck ist, dass ich da inhaltlich ehrlich gesagt nicht viel Neues gehört habe. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Also dass es natürlich die russische Sichtweise war. Sergei Natschejew ist jemand, der 1977 da im diplomatischen Dienst in der ehemaligen DDR angefangen hat zu arbeiten und der dann die ganzen Entwicklungen mitgemacht hat. Das war seine Sicht, die russische Sichtweise auf diese, wie Sie sagen, Spezialoperation. Wir alle wissen, dass es einen russischen Angriffskrieg gibt, aber das ist eben seine Sichtweise gewesen. Ich habe dem mitunter immer die andere Sichtweise entgegengehalten und er hat mich dann auch anfangs dann auch einmal ermahnt, dass ich ihn nicht immer unterbrechen solle. Wenn ich da zum Interview komme, dann soll man auch bitte auch seine Antworten hören. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Wir wollten natürlich auch wissen, wie die russische Sichtweise auf Verhandlungen beispielsweise ist. Und da hat er gesagt, da will er einfach abwarten, was die anderen da jetzt präsentieren. Also er hat sich schon sehr in dieser Opferrolle gesehen und geprägt. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, diese Sichtweise auch einmal zu hören und den Menschen draußen auch klar zu machen. Wohl wissend, dass es natürlich immer zwei Sichtweisen gibt, dass es natürlich auch viele Fakten gibt etc. Und auf dieses Interview, was glaube ich schon auch polarisiert, habe ich auch schon relativ viel Resonanz gekriegt. Also beispielsweise habe ich heute Morgen schon Hörerpost gekriegt, schrieb jemand, wie kann man so ein Interview führen und das an dem Tag der Veröffentlichung der Erkenntnisse, dass die russische Propaganda derart breit in Europa Fuß fasst. Ein Kuschelinterview sei das Ganze gewesen. Auch wir hier im Haus, du weißt es ja, haben verschiedene Einschätzungen gekriegt, auch von unseren ehemaligen Russland-Korrespondenten. Der eine fand das nicht so toll, die andere hat sie mir geschrieben, ein gutes Interview, hat das mit Gewinn gehört. Mir hat noch ein Freund geschrieben, was ich ganz interessant fand. Herzlichen Glückwunsch zu dem exzellenten Interview mit dem russischen Botschafter, super gemacht und wahnsinnig wichtig, mal direkt aus russischem Munde zu hören, was man sonst nur gefiltert wiedergegeben bekommt. Hoffentlich haben das viele AfD-Wähler gehört. Vielen Dank dafür. Also will sagen, das ist, glaube ich, die Spannbreite der Reaktion.
Wir diskutieren ja hier auch in der Redaktion immer wieder darüber. Da gibt es ja hier auch unter den Kolleginnen und Kollegen die unterschiedlichsten Meinungen. Die einen meinen, auf keinen Fall solche Propaganda weiterverbreiten. Und die anderen sagen, wir müssen auch solche Stimmen hören, die uns nicht gefallen und die wahrscheinlich vielen anderen Leuten total übel aufstoßen und bei der sich viele Leute vor den Kopf gestoßen fühlen. Wo stehst du da bei dieser in dieser Debatte?
Naja, ich würde schon sagen, also natürlich gibt es Fakten und wir müssen diese Fakten auch darstellen und müssen das auch einordnen. Aber gerade bei Interviews geht es natürlich auch um die Sichtweisen. Und ich glaube schon, dass Russland ein so großes Land ist und ein so bedeutendes Land, auch eine Atommacht am Ende, auch jetzt gerade natürlich im Krieg, das benennen wir alles. Das hört man bei uns auch zu Recht im Deutschlandfunk umfassend. Aber wir müssen uns, glaube ich, schon auch die russische Sichtweise anhören und diese darstellen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer eben auch eine Meinung darüber bilden können. Und dass das verbreitet wird, sowieso, dafür gibt es heutzutage unzählige Kanäle. Aber ich finde schon, dass das in einer gewissen Form auch in einem Widerspruch auch bei uns in Interviews geschehen sollte. Also insofern glaube ich, ist es einfach wichtig, verschiedene Seiten, verschiedene Sichtweisen zu hören. Das erleben wir in diesem Krieg, das erleben wir in anderen polarisierenden Themen, in der Corona-Pandemie beispielsweise. Fand ich es auch wichtig, dass man nicht nur Menschen hört, die sich haben impfen lassen, die das richtig finden, sondern auch die Beweggründe von den Menschen ernst nimmt und hört, die sich halt nicht impfen lassen wollten oder dagegen waren.
Interessantes Feld, super spannendes Interview, Moritz. Also wie gesagt, ich kann es nur zum Anhören empfehlen, das Interview mit dem russischen Botschafter bei uns in der DLF-App. Moritz Küpper, vielen Dank dir.
Gerne.
Ein Blick hinter die Kulissen bei einem besonderen Interview, die neue EU-Kommission und Friedrich Merz. der Kanzlerkandidat der Union. Das waren unsere Themen heute an diesem 17. September 2024. Der Tag at deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse. Feedback und Anregungen lesen wir da immer gern. Im Team waren heute Bettina Klein und Tobias Armbruster. Danke und bis bald. Ciao.